Ja, Sauerteig ist ein Mysterium, könnte man sagen. Also es gibt verschiedene Definitionen, auch fachlich, also richtige offizielle Definitionen von Sauerteig. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Mir gegenüber sitzt wie immer der tolle, mega, mir fällt halt leider kein gutes Adjektiv ein, David.
Okay,
der wunderbare okay. David Haas, mit Mütze heute, er hat sich zu Herzen genommen, was ich letzte Woche gesagt habe.
Ja,
er hat seine Haare versteckt.
Hallo auch von meiner Seite, ja, ich muss meine Haare verstecken, weil jetzt ist wirklich die Grenze überschritten. Jetzt geht es wirklich nur noch mit Mütze.
Obwohl ich finde, wenn man über so einen Punkt drüber ist, dann geht es ja auch wieder.
Ja, irgendwann ist
bist du noch nicht drüber?
Naja, ich bin jetzt gerade über den Punkt drüber, dass ich eine Mütze brauche und dann dauert es wahrscheinlich noch 3 Wochen und dann bin ich über den Punkt drüber. Aber langsam wird es echt wieder Zeit. Also ich sehne wirklich einem Friseurbesuch entgegen.
Ja, cool. Endlich wieder Podcast-Time. Wir haben ja 1,5 Wochen nicht aufgenommen, entgegen unseres normalen Rhythmuses.
Ja.
Wo mehr wöchentlich aufnehmen, Touch-Entzugserscheinungen, oder?
Voll, ich finde, da fehlt am Donnerstag irgendwie was. Das ist irgendwie, keine Ahnung, wie eine Backstube ohne Brot. Da fehlt einfach was und von dem her freue ich mich echt schon, dass heute wieder Podcast dran ist.
Obwohl wir ja festgestellt haben, Montag aufnehmen ist auch nicht schlecht, weil da gibt es bei uns Brownies. Ich habe heute mal Brownies mitgebracht.
Den ersten habe ich ja gestern, der war unfassbar lecker. Mein Gott, ey, wir bleiben beim Montag, das ist echt besser.
Gut. David, du bist umgezogen.
Ja.
Du hast ja, glaube vor 2 Folgen oder so erzählt, dass du dir deine Küche Hobbybäcker-mäßig eingerichtet hast. Erzähl mal.
Richtig. Ja, also es gibt ja jetzt so ein paar, also ich muss dazu sagen, ich musste ein paar kleine Abstriche machen. Meine Frau hat gewonnen bei manchen Sachen. Es war dann doch so die Überlegung, Esstisch ins Wohnzimmer oder Esstisch in die Küche. Und ich war immer natürlich fürs ins Wohnzimmer, dass ich mehr Platz habe für eine kleine Kochinsel. Aber meine Frau hat letztendlich gewonnen. Aber an der Stelle muss auch mal gesagt sein, dass sie wirklich alles sehr gut einrichtet und da echt viel, viel Geschmack hat. Und es fühlt sich innerhalb, also wir sind jetzt letzte Woche umgezogen und innerhalb von einer Woche war es sehr, sehr wohnlich. Von dem her habe ich mich da sehr kompromissbereit gezeigt. Aber ich habe jetzt am Wochenende, Samstag, Sonntag, habe ich das erste Mal drin backen. Einmal habe ich Fladenbrot backen, weil wir haben Döner gemacht am Samstag.
Ich habe es gesehen auf Insta, ich habe dich so beneidet.
Der war echt lecker, das Fladenbrot war auch wirklich gut, das war so mit Übernacht-Teigführung, das war echt gut und dann habe ich tatsächlich mein klassisches Roggensauerbrot backen und ey, mein Ofen, wir sind nicht cool miteinander, wir müssen echt uns noch annähern, das war alles wie immer, aber völlig anderes Ergebnis.
Ach was.
Also ich weiß nicht, woran es liegt. Also mein alter Ofen in meiner alten Wohnung, konnte 280 Grad und der kann jetzt nur 250, aber ey, es wurde extrem schnell dunkel oben. Also wirklich extrem schnell. Das ist wirklich schon so nach 30 Minuten oder so, wo ich gedacht habe, ich glaube, der hat einfach mehr Power oder ist aggressiver in der Hitze. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich wollte eigentlich gestern noch hysterisch anschreiben, aber dann habe ich gedacht, nein, das mache ich im Podcast.
Ich bin jetzt völlig unvorbereitet. Ist der ganz neu, oder?
Nee, der ist tatsächlich gebraucht
gekauft, okay.
Weil es ging ja darum, das ist ja jetzt so ein hochgesetzter Ofen und der braucht ja dann nur 2 so Schalter und deshalb war es ein gebrauchter einfach über E-Mail, ein Küppers-Busch, das ist ja eigentlich eine gute Marke, die macht ja eigentlich mehr Industrie-Backöfen oder Küche eigentlich hauptsächlich und wirklich gut, aber ich glaube, die Hitze ist wirklich sehr, sehr aggressiv und ich würde es jetzt halt beim nächsten Mal, wäre zumindest mein Ding, wirklich einfach mal die Temperatur ein bisschen reduzieren, oder?
Ja. Also wenn jetzt, ich habe jetzt gerade gefragt, ob er neu ist, wenn er neu ist, ist es so, da verändert sich auch noch mit der Zeit, also da kann man jetzt nicht nach dem ersten Bagger gleich sagen, wie er tickt, aber das ist tatsächlich so, dass jeder Ofen ist anders und auch die Temperaturen stimmen halt nicht immer hundertprozentig, also bei uns im alten Ofen in der Backstube, den wir jetzt seit einem Jahr nicht mehr haben, da haben wir auch relativ niedrige Temperaturen gefahren, aber trotzdem haben die Backzeiten gepasst. Also der war wahrscheinlich auch heißer, als er angezeigt hat. Und man kann immer so als Richtwert nehmen, 1 Kilo Brot braucht eine Stunde. Ja. Wenn es nach einer halben Stunde schon von der Farbe so ist, wie wenn es eigentlich fertig wäre, dann ist der Ofen halt einfach relativ aggressiv. Ja. Deswegen bin ich auch immer vorsichtig mit Temperaturangabe, auch wenn ich Rezepte rausgebe, auch bei unseren Backkursen. Mhm. Weil jeder kennt seinen Ofen am besten. Und sagen wir, so ein Richtwert ist immer so Hefezöpfe in irgendwie so 180 Grad rum. Ja. Wenn einer weiß, ich muss bei meinem Ofen die Hefezöpfe bei 170 backen oder bei 190, dann kann man schon ein bisschen daran ableiten. Dann muss man halt auch bei der anderen Sache die Temperatur ein bisschen entweder niedriger oder höher einstellen.
Würdest du wirklich in 10 Grad Schritte gehen? Also ich habe jetzt überlegt, ich mache jetzt einfach mal 20 Grad weniger beim nächsten Mal. Oder würdest du wirklich sagen, anstatt 250 Grad Starttemperatur wirklich runter auf 240?
Kommt es ein bisschen drauf an. Also wenn du sagst, nach einer halben Stunde war es schon wirklich dunkel, dann kannst du bestimmt 20 Grad runtergehen. Also bei uns ist es so, aber das kann man nicht wirklich vergleichen. Ich habe halt mehr Erfahrung mit dem Profi-Backofen, sage ich mal. Da macht 10 Grad extrem viel aus.
Okay. Also ich glaube, ich versuche es nächste Woche einfach. Ich backe das ja eigentlich regelmäßig. Ich muss auch sagen, ich hatte jetzt wirklich so ein bisschen Entzug. Weißt du, ich habe jetzt wirklich, glaube ich, 3-4 Wochen lang daheim nichts mehr backe, weil ich wirklich halt mit dem Umziehen beschäftigt war. Und jetzt am Wochenende endlich mal wieder backen können. Und dann war wirklich, das war echt ein bisschen enttäuschend, dass aus dem Ofen das dann so schnell so dunkel war. Und dann dachte ich, okay, das lag jetzt mit Sicherheit, dass der Ofen halt sehr aggressiv ist.
Mit Sicherheit. Ich habe mir übrigens einen Pizzaofen bestellt.
Geil.
Wenn wir schon gerade beim Thema Backofen sind, ihr habt das auf Instagram gesehen, bei unserem nächsten Podcast-Gast von die Brotberichte Sebastian Deuvel. Grüße gehen raus. Und habe mir jetzt einen Pizzaofen bestellt, der kann, ich glaube, 500 Grad hochheizen, dass die Pizza in 60 Sekunden backe. Heute kam der Anruf, dass morgen die Spedition, dass er morgen kommt.
Ach du glücklich. Echt?
Also demnächst wird es eine Folge über Pizza geben.
Ich habe die Story vom Sebastian auch gesehen und ich war wirklich auf der Seite und habe mir den Ofen angeguckt und dachte, David, du kannst jetzt nicht so einen Ofen kaufen, das geht nicht. Aber das ist schon gut, ey. Du musst wirklich über den Ofen berichten. Ich denke, wir machen da wirklich, wenn du da mal Erfahrungen mit dem Ofen hast, machen wir mal eine Pizza-Folge.
Auf jeden Fall.
Also, weil der Ofen ist schon unfassbar gut.
Ja, wir machen bei uns in der Bäckerei auch Pizza und die ist auch ganz gut.
Ja.
Aber es ist halt einfach, um eine richtig geile Pizza zu machen, ist es halt geil, wenn du einen Ofen hast, wo du richtig hochheizen kannst.
Das ist halt schon cool, ja. Irgendwann, du hast gerade unter deine eigene Gips gemacht.
Ja, ich bin total aufgedreht und aufgekratzt, weil ich habe gerade meine eigene Gips gemacht.
Ja, die werden gut. Ich freue mich schon, wenn es in deiner Story sind.
Ich habe vor 2 Wochen, glaube ich, gesagt, oder? Dass du hier deine eigene Gips gemacht hast und dass ich das auch unbedingt machen will. Und jetzt ist es wahr geworden. Wir haben gerade ein paar Szenen und Geste von mir aufgenommen. David und sein Team schneidet die jetzt noch und mache die hoffentlich so, dass man sie auch verwenden kann.
Und dann folgt aufmerksam der Stories vom Ingmar, dann wird er das sehen.
Demnächst.
Wenn der Ingmar in seine eigenen Stories
dann ist. Es sind echt ein paar lustige Sachen dabei, aber ich merke, ich bin nicht der geborene Schauspieler, aber ich hoffe, ich mache mich nicht allzu sehr zum Affe.
Ja, Ingmar, jetzt hast du deine eigene Gips. Was steht sonst so an bei dir so?
Ja, ich bin noch wegen was anderem aufgeregt, und zwar beginnt morgen meine Ausbildung zum Brotsommelier. Habe ich, glaube auch schon mal irgendwann erzählt. Ich mache dieses Jahr berufsbegleitende Ausbildung tatsächlich. 8-mal muss ich dort nach Weinheim, und dann war ja die große Frage, kann es überhaupt stattfinden? Und jetzt findet es tatsächlich in Präsenz auch statt.
Oh wow.
Mit Corona-Test und Maske und Abstand und genau, weil es sich um eine Prüfungsvorbereitung handelt und das ist dann erlaubt.
Okay, das heißt, ihr seid wie viele Teilnehmer?
Ich glaube 15 oder so, ich weiß es nicht genau.
Okay, und sagen wir mal ganz genau, wie läuft so eine Ausbildung ab? Ihr seid da 3 Tage die Woche? Nee.
8-mal 3 Tage.
Okay.
Also zieht sich bis November, so jeden Monat 3 Tage weg vom Betrieb.
Am Stück.
Und, ja, 3 Tage am Stück, genau. Großes Danke hier an der Stelle mal an mein Team, weil genau, das würde nicht gehen, wenn nicht in der Backstube Leute wären, die der Lade schmeißen. Mhm. Und im Lade und im Büro und überall. Genau, und dann gibt es ganz verschiedene Themen von Brotkultur, Marketing und dann auch wie nennt man das? Quasi Brot verkoste, also Food Pairing mit Käse, mit Wein, mit Fleisch, mit allem Mögliche und auch, wie man Brot auch wirklich beschreiben kann und die Geschmacksnuance rausschmecken kann, all sowas in 8 Module mit Abschlussprüfung, mit Prüfungsarbeit, die ich schreiben muss und präsentieren muss, also durchaus anspruchsvoll und zeitintensiv. Mhm. Aber richtig Bock drauf, hat mir gestern nochmal die ganze Themen durchgelesen, die drankommen, und werde hier sicher im Podcast das ein oder andere Mal da ein bisschen was drüber erzähle.
Mega spannend. Also ich finde es echt cool, dass du das machst, und ich finde auch cool, dass es das gibt. Das gibt dem Bäckerhandwerk auf jeden Fall nochmal eine ganz andere Wertigkeit, finde ich. Und wie du sagst, im Brot steckt so viel Geschmack. Es ist echt cool, wenn man da bewusst nochmal drauf eingeht. Also echt cool, mega.
Absolut. Und vielleicht steigt man auch mal ins Thema Eier heute. Das passt nämlich dazu, weil wir haben uns ja vorgenommen, mal ein bisschen was über Sauerteig zu erzählen.
Ja.
Und gerade wie du auch gesagt hast, Brot hat total vielfältige Aromen, und je nachdem, wie der Sauerteig ist, das ist halt schon auch der Hauptfaktor, sage ich mal, kann das halt auch total unterschiedlich sein. Also wenn jeder irgendwie das gleiche Rezept backt, wird das Brot nachher trotzdem total unterschiedlich, weil jeder halt irgendwie seinen eigenen Sauerteig hat. Ach ja, du hast mir doch erzählt beim Umzug, vielleicht kannst du es noch schön erzählen, deinen Sauerteig, hat er überlebt?
Ja, er hat überlebt. Also mein Rockersauerteig heißt der Jürgen. Jürgen ist jetzt, wurde ja Anfang September geboren.
Heißt Jürgen und ist jetzt 3 Jahre alt.
Jürgen und ist jetzt 3 Jahre alt. Nein, Jürgen wurde ja im September geboren und hat sich echt so entwickelt. Und ich merke, dass ihm der Umzug nicht gut getan hat.
Was, echt?
Ja, dem also zum einen war ich ja, das habe ich dir ja in der Sprachnachricht geschickt schon, ich war unfassbar aufgeregt, wie es Jürgen geht oder ob er es bloß überlebt und auch übersteht und so, und war dann auch wirklich so, er landete dann in einem Karton mit einem Umzugsunternehmen Umzuger. War so wirklich so, Kühlschrank war schon eingesteckt in der neue Wohnung und dann habe ich echt die Kartons durchgesucht, scheiße, wo ist jetzt mein Sauerteig? Und habe den relativ schnell dann wieder in den Kühlschrank verfrachtet und haben dann auch, das ist ein Freitagsumzug, samstags wurde dann die Küche einbaut. Und dann habe ich sonntags als allererste Amtshandlung erstmal Jürgen gefüttert. So, dass es ihm bloß gut geht. Aber ihm geht's nicht so richtig gut. Also er ist noch nicht 100%ig fit. Also ich muss ihm jetzt wirklich sehr, sehr viel Liebe gönnen, dass es Jürgen wieder gut geht. Also das war wirklich so, keine Ahnung, irgendwie hat er zu viel Stress gehabt wahrscheinlich. Aber krass, also nee, gestern Abend geht's ihm nicht so.
Gut, das hört sich jetzt lächerlich an, aber andere Umgebung, anderes Milieu, andere Bakterien in der Luft. Es ist tatsächlich so. Also
ich habe so ein bisschen das Gefühl, Jürgen ist sauer. Jürgen ist sauer auf mich. Nee, aber
hast du ihn nicht langsam rangeführt? Wie macht man das bei so einem Haustier? Den muss man doch dann mal schnuppern lassen.
Muss man mal hinführen und zeige die neue Umgebung. Nee, aber er ist tatsächlich, also das ist blöd, aber ich habe das Gefühl, er riecht säuerlicher, als er sonst war.
Dann müssen einfach ein bisschen öfters füttern.
Ja, also so ist jetzt mein Plan, dass ich wirklich 2-mal die Woche jetzt füttern anstatt 1-mal, sodass er wirklich wieder richtig aktiv wird. So. Genau, aber steigen wir das große Thema Sauerteig in das Riesenthema.
Ja, jetzt hast du schon vorne weggenommen, es ist ein Riesenthema. Wir machen jetzt demnächst mal eine Challenge draus, der, wo es als erstes sagt, das ist ein Riesenthema, der muss irgendwie eine Runde ausgeben.
Ja, aber schon gesagt, man sollte eigentlich so T-Shirts machen, wo draufsteht,
ein Riesenthema. Ja, genau, ein Riesenthema.
Gut, also weil das Thema Sauerteig ja wirklich so ein Riesending ist.
Also wenn es irgendein Thema verdient hat, dann das Thema Sauerteig. Das ist wirklich, das ist wirklich ein Riesenthema.
Und da haben wir halt gesagt, weil das wirklich so umfangreich ist, machen wir einfach mehrere Teile draus. Also wir haben jetzt mal gesagt, wir machen vielleicht 3 Folgen draus.
Genau, also in der Vorbereitung habe ich einfach gemerkt, das lässt sich nicht so geschwind in einer Folge erklären.
Ja.
Und hab gestern in meine Insta-Stories, du hast es ja gesehen, großspurig gefragt, wer Frage hat zu dem Thema, soll sich melden, dann können wir die noch einbauen. Ich hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass so viele Fragen kommen und auch so anspruchsvolle Fragen. Und deswegen haben wir jetzt einfach gesagt, dass wir auf jeden Fall 2 Folgen über das Thema Sauerteig einfach spreche und erzähle und als Abschluss eine 3. Folge mache, wo wir die ganze Frage behandeln.
Genau, ja. Und zu dem Thema Frage haben wir einfach gesagt, okay, weil wir langsam ein bisschen den Überblick verlieren, wo kommen die Fragen alle über Instagram, Facebook, WhatsApp, wie auch immer, haben wir gesagt, mir richtet einfach mal eine E-Mail-Adresse ein. Wir haben uns die Domain nachtschicht-podcast.de gesichert und dementsprechend dürft ihr uns ab heute eigentlich E-Mails schreiben, und zwar auf info@nachtschicht-podcast.de, genauso wie man es spricht. Und da werde ich einfach nur mitlesen und der Ingmar wird fachlich antworten. Und von dem her, in Zukunft, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt uns gerne über unsere E-Mail-Adresse. Wir werden sie unten in den Shownotes auch verlinken und dann könnt ihr da unsere Frage, uns Frage stellen und wir werden sie natürlich fachlich beantworten.
Wir? Also du. Bevor er schon verrat, er ist froh, dass er die Frage nicht beantworten muss. Nee, an dieser Stelle auch mal vielen Dank für sämtliches Feedback, das uns erreicht. So wie es der David gerade schon gesagt hat, über viele, viele Kanäle. Und es macht Sinn, das zu kanalisieren, einfach über die E-Mail-Adresse, und dann könnte auch sicher sein, dass die Frage ankommen, auch beantwortet werde. Wie gesagt, wir werden jetzt quasi als Abschlussfolge von der Reihe Sauerteig dann eine Frage- und Antwortfolge machen. Ja. Wir werden aber auch in mittelfristiger Zukunft, denke ich mal, eine Folge machen, wo wir allgemein Fragen, die uns schon so erreicht haben jetzt im Laufe der Zeit, quasi hier bespreche und beantworte, weil das sicher auch viele andere interessiert, was da schon teilweise gefragt worden ist.
Gut, dann können wir
jetzt, endlich mal loslegen, oder?
Nach 15 Minuten können wir auch mal einsteigen. Was ist Sauerteig überhaupt, Ingmar?
Ja, Sauerteig ist ein Mysterium, könnte man sagen. Also es gibt verschiedene Definitionen, auch fachlich, also richtige offizielle Definitionen von Sauerteig, die sich aber ja immer wieder auch unterscheidet. Letztendlich kann man sagen, Sauerteig ist nichts anderes wie Mehl und Wasser, das vermischt wird, oder ja, Schrot und Wasser, Mehl und Wasser. Und wo sich einfach was tut, also wo Fermentation stattfindet. Genau, also es gibt verschiedene Kategorien von Sauerteig, sag ich mal. Angefangen von den verschiedenen Getreidesorten über ja auch verschiedene Herstellungsarten einfach. Mhm. Klassisch, und über das, denke ich, sprechen wir jetzt am Anfang auch mal, ist der Roggensauerteig. Den kennt man in Deutschland so am meisten. Die südlichen Länder, so Richtung Frankreich, Italien, da wird viel Weizensauerteig auch gemacht. Mhm. Da sind wir Deutsche ein bisschen hinterher, was das Thema angeht. Aber gerade in der Hobbybäcker-Szene hat sich das ziemlich etabliert. Gerade auch Lievitomatre ist so ein Thema. Es gibt natürlich auch Dinkelsauerteig, klar. Aber genau, letztendlich ist, wie gesagt, einfach nichts anderes wie Mehl und Wasser, das vermischt wird und ja gewisse Prozessschritte durchläuft, sag ich mal. Das dann irgendwann fermentiert, gärt, sauer wird und dadurch verschiedene Funktionen im Brot einfach wahrnimmt. Also es ist einmal Geschmacksträger natürlich, Lockerungsmittel und es macht Brot auch bekömmlicher und saftiger. Mhm. Also es hat viele, viele Vorteile. Ich denke, wir gehen da im Detail noch drauf ein und genau.
Beschreib mal schon deine eigenen Worte. Du hast jetzt ungefähr 5 bis 10 Mal gesagt fermentiert.
Okay.
Was ist überhaupt fermentiert?
Fermentiert ist letztendlich ein natürlicher Prozess, der wo sich manche Stoffe quasi verändern. Also man kennt es ja vom Käse, vom Wein, Reifung könnte man sagen. Genau, wo einfach die Bakterien und auch die wilde Hefen, die in der Luft sind, die am Getreide sind, quasi arbeiten und Stoffwechsel betreiben sozusagen. Also
Stoffwechselprozess.
Genau.
Ja, okay.
Genau.
Gut. Ja, also jetzt, wie ist das? Also Sauerteig ist ja in aller Munde. Also in der Hobbybackszene ist es ja wirklich ein Thema. Man kommt überall über Rezepte und darf, wie man füttert. Selbst wenn man mal bei YouTube eingibt, Sauerteig ansetzen, da wird man ja erschlagen von Videos. Woher kommt das, dass das so ein Thema ist, dass das heute in der Hobbybäcker-Szene, also warum ist heute Sauerteig, eigentlich ist es ja ein uraltes Mittel. Woher kommt die Wiedergeburt, die Renaissance des Sauerteigs?
Ich weiß es nicht genau, also ich kann es nicht genau beantworten. Es ist halt so, früher war Sauerteig, egal in welcher Form jetzt, immer Gebäck vorhanden, weil es gab ja die industrielle Backhefe noch gar nicht. Mhm. Die gibt es eigentlich erst seit dem 19. Jahrhundert, kann man sagen. Und früher hat man alle Gebäcke mit Sauerteig gelockert. Dann kam halt die Industriehefe und hat da viel Arbeit abgenommen, sage ich mal. Ist ja auch grundsätzlich mal nichts Schlechtes. Aber der Geschmack ist halt so ein bisschen verloren gegangen. Und gerade, sage ich mal, die Hobbybäcker-Szene, wo die Leute auf der Suche sind nach ihrem individuellen eigenen Brot, da ist das ganze Thema Sauerteig eben wieder neu belebt worden, sage ich mal. Man hat in viele Bäckereien wird es nicht so passioniert gelebt, sage ich mal, wie jetzt von dir, wo der Sauerteig eine eigene Norm hat, sondern es gibt halt da von der Industrie Vorstufe, sage ich mal, so ein Reinzucht-Sauerteig, wo ich jede Woche eben aus so einem pastösen Zeug quasi meinen Sauerteig neu ansetzt. Das sind irgendwelche Sauerteigkulturen, die isoliert quasi gezüchtet worden sind. Das hat jetzt nichts mit so einem Sauerteig zu tun, über den wir sprechen. Wir sprechen ja eben sogenannter Spontansauerteig, also wirklich nur Mehl und Wasser, das vermischt wird. Und genau. Ja, es gab eben auch, ich weiß nicht, wie lange es das schon gibt, gibt es ja auch noch so ein hässliches Wort, Teigsäuerungsmittel. Mhm. Das ist so das unterste Niveau, sage ich mal, wo einfach chemische Säuerungsmittel eingesetzt wird, um Sauerteig zu ersetzen. Mhm. Ja, aber man geht mehr und mehr auch in Bäckereien wieder zurück. Zum Weil einfach, das ist, es hat ganz viele Vorteile, wie ich es gerade schon gesagt habe. Mhm. Und klar, wenn man halt als Bäckerei unterwegs ist oder auch wenn man daheim sein Brot backen will, will man ja schon auch so ein bisschen seine individuelle Qualität und wie ich es eingangs schon gesagt habe, jeder Sauerteig unterscheidet sich, weil überall verschiedene Bakterien unterwegs sind. Und das hast du ja jetzt auch gemerkt, das ist dann, wenn du woanders bist, auf einmal anders als in der gewohnten Umgebung.
Jetzt sagst du, er hat ganz, ganz viele Vorteile, also es hat unfassbar viele Vorteile und der Nachteil ist ja tatsächlich eigentlich ja nur der Pflegeaufwand. Man muss ihn halt pflegen, man muss ihm gucken, dass es ihm gut geht, man muss ihn regelmäßig füttern. Wobei, vielleicht können wir auch direkt auch damals, es gibt ja einen Unterschied zwischen neu ansetzen und füttern. Also da wurde ich kürzlich mal gefragt, was besser ist, füttern oder neu ansetzen. Und ich mache es tatsächlich so immer, ich füttern halt ab und zu mal. Und ab und zu, also ich füttern immer 3 Wochen tun mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser füttern und einmal tue ich dann wirklich 100 Gramm Mehl und 100 Gramm Wasser und dafür halt weniger Anstellgut dazu und dann wird er dadurch aufgefrischt eigentlich.
Ja.
Ja, genau.
Ja, also es kommt ein bisschen drauf an. Das ist sehr individuell. Also sagen wir, bei uns ist ja so, wir backen ja jeden Tag in der Bäckerei und das heißt, wir, bei uns gibt es das Füttern, ohne dass wir backen, praktisch gar nicht. Das heißt, wir setzen dann jeden Tag an und benutzen dann am nächsten Tag auch gleich und führen den Tag für Tag für Tag weiter.
Okay, okay. Genau. Ja gut, das ist bei mir ein bisschen anders und in meiner Kleinmenge. Klar. Deshalb kam ich da gerade drauf. Aber klar, ihr backt ja jeden Tag damit.
Genau. Ja, ja, also jetzt haben wir schon ziemlich viel erzählt. Ich glaube, wo fangen wir an? Fangen wir vorne an vielleicht?
Ja, genau. Wir fangen mal vorne an, ja.
Also ich habe so grundsätzlich jetzt mal erzählt, was Sauerteig ist. Mhm. Wie gesagt, das ist sehr vielschichtig, das Thema. Was ich mir noch aufgeschrieben habe oder was mir noch so durch den Kopf gegangen ist, früher ist ja auf die Bauernhöfe auch immer Bagger geworden. Und da hat man einfach, da hat man ja nicht verstanden, was passiert da mit dem Sauerteig, also was passiert da chemisch. Und vieles hat man bis heute noch nicht verstanden. Aber was die gewusst haben, ist, wenn sie quasi fertig waren mit dem Teigmacher, haben die einen Backtrog nicht sauber gemacht, sondern einfach trocknen lassen. Und dann, bevor dann wieder Backer worden ist, keine Ahnung, nach 4 Wochen oder so, ist das einfach eingeweicht worden, diese Reste quasi, die in der Knetschüssel waren. Mhm. Und dann war das auch eine Art Sauerteig. Und die haben auch gemerkt, hoppla, das ist lecker, da passiert was. Mhm. Auch wenn sie vielleicht nicht jetzt erstmal so verstanden haben, was genau, ist auch nicht so wichtig. Und genau, und das ist ein bisschen verloren gegangen so und kommt jetzt so langsam aber auch wieder. Ja.
Mhm. Ist eigentlich spannend, gell, wenn du überlegst, dass früher, es war halt so, ja, man hat halt den Rest drin gelassen und dann hat man es halt nach 4 Wochen wieder angesetzt und merkt, ah, Mensch, hoppla, da ist aber was extrem gut und hat dann gesagt, okay, das führen wir weiter. Ja.
Genau, also hochspannend, meine Schwiegereltern haben ja auch Landwirtschaft und die backen auch immer noch so alle, weiß ich inzwischen immer so oft, alle 6 bis 8 Wochen und die haben dann echt, mein Schwiegervater dann immer, wenn sie fertig waren, die Reste so mit Mehl so ganz klein gemacht. Und dann ist es immer so in so einem Leinesäckle dann getrocknet worden, immer wieder gewendet worden, die Tage nach dem Backen quasi. Und dann ist das genommen worden und wieder eingeweicht worden.
Mhm. Also im Endeffekt so ein Trockensauer gemacht eigentlich so ein bisschen, oder?
So. Genau, so ein Krümelsauer. Ja. Ist kein Sauerteig im klassischen Sinn, weil in dem Brotteig halt auch Hefe drin ist, den die machen. Aber ja, es ist verwandt, sag ich mal. Mhm. Und übrigens zum Thema Hefe geschwind noch, weil ja oft auch damit geworben wird, hefefreie Brote und so weiter. Mhm. Das gibt's eigentlich nicht, weil in jedem Sauerteig sind Hefen, weil sonst Hefen sind dafür da, dass das Brot gelockert wird. Mhm. Was damit gemeint ist, ist quasi backhefefreie Brote, also diese Presshefe. Ja. Das gibt es durchaus, aber es gibt im Prinzip keine hefefreie Brote, das mal noch schön so am Rande.
Ja, weil es ist ja schon allein bei der Fermentation durch Hefe, die in der Luft ist.
Genau.
Oder am Korn ist. Also es ist ja immer Hefe irgendwie mit dabei drin.
Genau.
Oder? Das ist ja genau das, was du meinst. Hefefrei bezieht sich wirklich nur auf die Industriehefe.
Ja. Ja. Genau. Okay. Ja, was braucht man daheim alles? Vielleicht fangen wir so mal an, oder? Wenn man Sauerteig ansetzen will, habe ich mal ein paar Sachen aufgeschrieben. Also wichtig ist ein relativ schmales, hohes Gefäß, möglichst aus Glas. Warum, sagt man auch gleich. Dann brauche ich irgendein Mehl zum Starten. Optimalerweise empfehle ich Rocker Vollkornmehl. Vollkorn deshalb, weil an quasi, da ist ja das ganze Korn vermahlen und an den Schalen sitzen natürlich mehr Bakterien, die durchaus gut sind dann für die Fermentation. Geht auch mit normalem Roggenmehl, also L50 zum Beispiel, aber könnte eventuell etwas länger dauern. Genau, Wasser, klar. Gummi braucht man. Erklären wir auch gleich für was. Und eventuell ein Thermometer, wenn man hat, ist aber nicht jetzt unbedingt notwendig. Geht für den Anfang auch mal so.
Hatte ich zum Anfang auch nicht.
Ja, genau.
Also habe ich erst nach und nach irgendwann mehr zugelegt.
Man sieht anhand von dem, wie der Sauerteig sich entwickelt, ob die Temperatur passt oder nicht.
Ja.
Genau, also, ihr legt los, 50 Gramm Rocker Vollkornmehl, 50 Gramm Wasser in diesem hohen Gefäß, möglichst aus Glas, verrühre mit einem Löffel möglichst und auch möglichst nett mit dem Finger dann nachher den Löffel abstreife und quasi das dann dazu rein, sondern wirklich so arbeite, dass am Anfang zumindest keine Hände im Spiel sind, weil man kriegt halt schnell Fremdgärungen rein, die man nicht unbedingt möchte.
Und das ist ja das Wichtige, man will ja gucken, dass man keine Fremdbakterien drin hat, deshalb wirklich sauberes Arbeiten ist absolut
das oberste Gebot. Das A und O, das Glas gern auch vorher nochmal mit heißem Wasser ausspüle. Genau, möglichst nicht mit Spülmittel unmittelbar davor, weil sonst tötet es eben auch ab. Aber so, dass es einfach sauber ist, der Löffel sauber ist. Genau, und dann eben das Mehl und das Wasser verrühren mit dem Löffel und dann stehen lassen. Einen Tag.
Bei was für einer Temperatur? Einfach bei Raumtemperatur?
Gute Raumtemperatur. Okay, also ja, ich sag mal, im Sommer ist es ein wenig geschickter. Es darf ruhig gut warm sein. Genau, es soll jetzt kein kalter Raum sein, aber nicht auf die Heizung stellen, das wäre zu warm. einfach so normale, gute Raum. Wenn ihr irgendeinen Ort habt, wo ihr wisst, da ist ein bisschen wärmer im Bad, in der Küche, wie auch immer, dann kann man es da hinstellen. Aber
das war bei mir tatsächlich in der Ding, in der Dachgeschosswohnung im Ende August war das perfekt.
Ja,
also das wirklich perfekte Temperatur gehabt, der hat sich wirklich hervorragend entwickelt in der gerade heißen Phase, in der ersten Woche. Das war perfektes Timing tatsächlich. Cool. Ja.
Genau, und dann macht ihr das Gummi, das wir eingangs gesagt haben, das man braucht, also so ein ganz normales Haushaltsgummi, um das Glas, und zwar genau an der Stelle, wo die Oberkante von eurem Mehl-Wasser-Gemisch ist. Gemisch ist. Und zwar aus dem Grund, der Sauerteig geht auf irgendwann mal, zwar noch nicht am ersten Tag, aber damit ihr wisst, wo ihr gestartet habt, genau nachher, um besser zu überprüfen zu können, quasi, wie stark das auch gewachsen ist.
Sozusagen. Also, um zu checken, geht was oder geht nichts.
Genau.
Okay, gut.
Genau. Mhm. Und das Glasgefäß deshalb, weil man dann besser sieht, ob er, genau, wie er eben hochgegangen ist, und dann sieht man so schön die Luftblase und so, und das macht Spaß.
Ja, genau, das ist ja auch genau das, was bei Jürgen jetzt nämlich auch so ist. Der hat, also zum Schluss in der alten Wohnung, hat er so richtig geile Luftblase gehabt und hat sich richtig gut entwickelt, und gerade ist nämlich so hundertprozentig, deshalb muss ich jetzt wirklich in die Fütterung reingehen und ihn wieder pflegen und hegen, mein Gutster.
Aber du hast ihn jetzt auch schon durchgängig seit einem Dreivierteljahr, halbe Jahr.
Seit einem halben Jahr jetzt, ja, cool. Genau. Und ich habe eigentlich auch vor, dass er das überlebt, auf jeden Fall.
Ja, das kriegst du
jetzt schon. Deshalb muss ich mir da jetzt richtig ins Zeug legen wieder. Gut, Tag 2.
Tag 2, genau. Eventuell ist ein bisschen was passiert, eventuell auch nicht. Es könnte sich ein paar Bläsler gebildet haben, aber viel mehr wird nicht passieren am ersten Tag. Gut, dann nehmt ihr wieder 50 Gramm Roggenvollkornmehl, wieder 50 Gramm Wasser und 50 Gramm aus der angerührten Masse. 50 Gramm bleiben übrig, die könnt ihr wegtun und setzt das wieder an. Mhm. Eventuell nehmt ihr ein anderes Glas, am besten nehmt ihr ein anderes Glas, quasi ein frisches Glas, wieder heiß ausspülen. 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser, 50 Gramm aus der Masse vom ersten Tag und lasst es wieder einen Tag stehen. Wieder das Gummi drumherum machen, wieder einen Tag warten. So, nach dem zweiten Tag dürfte sich jetzt auf jeden Fall ein paar Bläschen gebildet haben. Es könnte auch schon ein bisschen hochgegangen sein, also ein bisschen übers Gummi, und eventuell riecht es auch schon ein bisschen so komisch.
Das ist der.
Jetzt nicht erschrecken, genau, da hast du was dazu.
Genau, jetzt nicht erschrecken, weil als ich dann angesetzt habe, ich wusste ja, zweiter bis vierter Tag fängt er an, muffig zu riechen. Und ich war ja total fasziniert, da geht was, geil. Und meine Frau hat gesagt so, oh, der stinkt, ey, tu das weg, echt so ekelhaft. Ich so, nein, das muss so bleiben, das wird besser. Also da bitte nicht panisch werden, das ist normal und das gehört so und das darf auch so sein.
Absolut, also das ist tatsächlich so, wie du sagst, zweiter bis, ich habe es jetzt erst in Vorbereitung auf die Folge und auf mein Backbuch habe ich es mal wieder selber gemacht. Mhm. Und zweiter bis vierter Tag, wie du sagst, riecht nicht so, dass man denkt, dass das nachher irgendwann ein leckerer Sauerteig wird. Riecht wirklich muffig einfach, passiert einfach viel, passiert unheimlich viel und genau. Und dann macht ihr diesen Schritt von Tag 2 mindestens noch 4 bis 5 bis 6 Mal. Also man sagt so zwischen 5 und 10 Mal insgesamt Ansätze. Immer 50 Gramm Roggenvollkornmehl, 50 Gramm Wasser und 50 Gramm aus der Masse aus dem Vortag vermische. Gummi drumherum, einen Tag stehen lassen.
Ja, und das ist wichtig, das machen wir alles bei Raumtemperatur.
Ja.
Halt an einem warmen, wohligen Ort
genau. Für
den Sauerteig. Ja.
Ja, also die Bakteriehefe fühlt sich einfach am wohlsten bei über 28 Grad. Kann auch ein bisschen drunter sein und auch ein bisschen drüber, aber in dem Bereich einfach. Wenn es irgendwo ein bisschen wärmer ist, wie Zimmertemperatur, ist es optimal. Mhm. Irgendwo hochstelle vielleicht auf den Kühlschrank, wo ein bisschen Wärme abgibt oder so. Genau, und dann eben nach dem vierten Tag merkt man dann, okay, die Volumenzunahme wird mehr, wird deutlicher, sag ich mal. Der treibt einfach und er fängt dann auch an, säuerlich zu riechen und nicht mehr nur nach eingeschlafenen Füßen, sondern wirklich schön frisch, säuerlich. Manche beschreiben ein bisschen Joghurtgeruch. Kann man rausriechen, vielleicht auch nicht. Also das muss man einfach ein bisschen rausfinden. Man merkt dann einfach, wenn er passt, sag ich mal. Wenn er dann auch in einem Zeitraum von 12 Stunden sein Volumen verdoppelt, irgendwo dann ist halt bei der 6., 7., 8. Auffrischung, dann passt er. Wenn er deutlich länger braucht, dann einfach noch 2 Mal auffrischen. Aber spätestens beim 10. Mal könnt ihr ihn dann normalerweise verwenden.
Und weil du gerade sagst, man merkt es dann so, es ist dann einfach nicht mehr so ein bissiger Geruch. Es
genau.
ist einfach ein angenehm säuerlicher
genau.
Geruch, wie wenn man in einer Glas saure Gurken riecht.
Ja, so genau. Gefühlt. Also ich liebe den Geruch mega und es ist immer wieder aufs Neue faszinierend, wie aus Mehl und Wasser, also was da passiert. Fermentation ist ein mega spannendes Thema, nicht nur im Brotbereich, nicht nur im Sauerteigbereich. Genau, und dann Habt ihr irgendwann einfach einen Sauerteig, aus dem ihr dann quasi Brot backen könnt? Wichtig ist am Anfang, wo das so muffig riecht, die erste 3, 4, 5 Auffrischungen, die restlichen 50 Gramm immer entsorgen. Am Anfang passiert da auch viel andere Gärung, die man nicht unbedingt will. Ja. Aber irgendwann setzt sich die Bakterie durch, die wir wollen. Mhm. Und dann ist eben der Punkt erreicht, wo er dann so säuerlich riecht. Und dann kann er auch verwendet werden, um Sauerteigbrot zu backen, beziehungsweise dann als Anstellgut in den Kühlschrank zu kommen und dort gepflegt zu werden als Anstellgut. Das ist das, was du vorher gesagt hast.
Ja.
Genau.
Weil du das gerade noch mit dem Geruch gesagt hast, also du liebst den Geruch, ist bei mir ja genauso. Es gibt ja manche Menschen, die lieben den Geruch von Fensterreiniger oder von Benzin oder so. Bei mir ist das auch Sauerteig. Ich nehme da jedes Mal eine Nase voll, wenn ich den aufmache, aus dem Kühlschrank raus soll, und riecht einfach super. Ja. Ich liebe den Geruch wirklich total geil. Wobei ich muss auch sagen, ich liebe auch den Geruch von Hefe. Ich finde den auch gut.
Ja.
Finde ich auch ein herrlicher Geruch, finde ich. Und von dem her, aber wie du sagst, es ist schon wirklich unfassbar faszinierend. Wasser und Mehl.
Ja.
Und das entsteht draus. Und das ist ein unfassbarer Prozess, was da innerhalb von einer Woche passiert. Wahnsinn. Also ich finde es nach wie vor noch unfassbar faszinierend, wie aus ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser sowas Geiles entstehen kann, was ja wirklich lebt.
Letztendlich. Ja.
Und genauso muss man eigentlich einen Sauerteig aussehen, eigentlich wie ein Haustier so ein bisschen. Man muss es pflegen, man muss es, und es lebt einfach. Und es ist wirklich ein Prozess, der da stattfindet. Ich bin da wirklich unfassbar fasziniert davon.
Absolut. Also wie gesagt, ich habe jetzt ja auch wieder ein bisschen rumexperimentiert, auch mit Weizensauerteig und Hefewasser. Das ist noch so ein eigenes Thema. Und das ist total faszinierend. Und ich glaube, man versteht es auch nicht hundertprozentig, was da genau passiert, aber man kann einfach anhand von der Erfahrung damit umgehen, sage ich mal. Aber schon mega spannend.
Du hast gerade über Hefewasser gesagt. Also ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ich kenne es tatsächlich gar nicht.
Ah, okay.
Was ist das?
Können wir vielleicht auch mal noch ein bisschen drauf eingehen. Das ist, früher hat man ja keine Backhefe gehabt, sage ich mal, die Presshefe, die man heute kennt. Und dann hat man unter anderem Hefewasser hergestellt. Man nimmt zum Beispiel Rosine. Mhm. Ungeschwefelte Bio-Rosine ist am besten. Da sind auch ein Haufen Hefen und so weiter dran an den Früchten. Und man nimmt eine Flasche, zum Beispiel von so passierte Tomaten, sind ganz geschickt, oder auch eine Sprudelflasche, egal. Macht da Rosine rein. Ich habe es jetzt gerade nicht mehr genau im Kopf. Ich glaube 50 Gramm Rosine und 500 Gramm Wasser. Mhm. Und dann lässt man das stehen 5-6 Tage und dann gärt es auch. Und das gibt so einen Druck auf die Flasche, wenn du nicht aufpasst, dann haut es da der Deckel weg.
Okay.
Und dieses Wasser kann man auch zum Brotbacken nachher verwenden. Also ich habe dann, also man kann dann, man macht dann aus diesem Wasser, die Rosine siebt man ab, macht dann aus diesem Wasser einen Vorteig. Wer meine Insta-Stories verfolgt, vor 2-3 Wochen habe ich das mal gemacht. Und das geht ab, wie wenn Hefe drin, also wie wenn Backhefe drin wäre. Es sind ja natürlich auch Hefen drin. Und aus diesem Vorteig macht man dann ein Brot. Habe ich neulich mal gemacht, am Wochenende, dummerweise, man muss halt dann ja einfach das so machen, wie der Sauerteig einem das vorgibt. Und dummerweise war das dann Sonntag. Mhm. Aber egal, ich habe dann Sonntag den Ofen angeschmissen, habe da Brot rausgebacken. Es war mega lecker.
Ja.
Und halt einfach so spannend, weil du ja dann ein Brot backst aus Mehl, Wasser und Salz. Und nur durch Prozesse, durch Fermentation wird das Brot locker, bekömmlich, kriegt einen geilen Geschmack. Also es ist total faszinierend.
Aber du kannst ihn jetzt nicht weiterentwickeln, oder das Wasser?
Doch, ich habe das Hefewasser jetzt immer noch im Kühlschrank, im Kühlhaus stehe bei uns. Und du kannst dann tatsächlich, wenn du, ich habe einen Teil abgenommen und habe das einfach wieder aufgefüllt. Ich gebe dann immer noch ein bisschen Honig dazu, dass die Hefe gleich ein bisschen Nahrung haben.
Ja.
Und dann wird es wieder aktiv. Also ich habe jetzt noch nicht probiert, das über viele Male quasi immer wieder aufzufrischen, aber ich glaube, das wird dann mit der Zeit schwächer, aber das ist ja auch total spannend.
Stark, also wie gesagt, ich kenne das tatsächlich nicht, ich kenne es nur aus deiner Insta-Story und ich habe noch nie irgendwie Berührung damit gehabt.
Also gerade auch in Hobbybäcker-Blogs sieht man das immer öfters.
Klingt spannend, also würde ich auf jeden Fall auch mal gerne machen. Also ich komme ja jetzt wieder Gott sei Dank mehr zum Backen, von dem her ich werde es mal tun, ja.
Vielleicht gehe ich noch kurz drauf ein, woran erkennt man, dass ich füttern muss. Also ich habe jetzt immer so lapidar gesagt, zwischen 12 und 24 Stunden stehen lassen und dann wieder füttern. Das passt am Anfang auch, aber mit der Zeit wird er ja aktiver und es ist wichtig, dass man immer rechtzeitig füttert. Also es kann durchaus auch sein, dass es schneller geht wie die 24 Stunden. Schneller wie 12 ist am Anfang unrealistisch, aber kann gegen Ende auch mal passieren. Und man sieht so ein bisschen, wenn der Sauerteig hochgeht, hat er so eine Wölbung nach oben quasi und irgendwann kippt es mal und er fällt so ein bisschen ein und er ist so ein bisschen nach unten dann gewölbt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm, und dann ist der Zeitpunkt eigentlich schon ein bisschen drüber. Also wichtig wäre, das so ein bisschen rauszufinden und immer zu füttern, wenn die Wölbung noch nach oben ist, also wenn noch so ein bisschen Spannung drauf ist sozusagen. Mhm. Weil irgendwann, klar, kann das natürlich auch kippen. Gerade am Anfang ist das ein bisschen gefährlich, weil dann ein Haufen andere Bakterien noch am Start sind. Und das sollte man immer ein bisschen abpassen, diesen Moment.
Was passiert, wenn er kippt? Kann man dann noch retten oder ist dann vorbei?
Kommt drauf an, wie lange er schon kippt ist, sage ich mal. Wenn man jetzt merkt, okay, er fängt jetzt so langsam an, einzufallen, dann ist es allerhöchste Eisenbahn. Wenn jetzt irgendwie man sieht am Glas, dass er schon 3-4 Zentimeter höher war, also jetzt ist und ist total runtergegangen, dann ist die Gefahr groß, dass es einfach vorbei ist. Also man kann probieren, ihn dann einfach zu füttern, wieder 50 Gramm zu nehmen und 50 Gramm Mehl, 50 Gramm Wasser und dann aber relativ jung wieder füttern. Also dann nicht, wirklich beim nächsten Mal nicht warten, bis er wieder einfällt, sondern dann wirklich 2-3 Mal relativ jung, sagt man, dann wieder füttern. Dann ist die Chance da, dass man noch retten kann. Aber es kann durchaus auch passieren und das muss man einfach auch einkalkulieren, dass er kippt. Und das, also gerade am Anfang, wenn man die Erfahrung noch nicht hat, dann einfach entspannt bleiben. Also man braucht schon viel Geduld. Es ist kein Hexenwerk, aber man braucht einfach Geduld. Du weißt das ja am besten.
Es kann passieren, hör mir auf, das ist meine volle Horrorvorstellung, dass der mal
kippt. Ist bei dir nie was passiert?
Bisher noch nicht, nein. Und ich bin auch echt stolz drauf, dass ich den bisher so gut gepflegt habe. Deshalb bin ich auch wirklich aktuell sehr nervös, weil es ihm nicht so gut geht, ja. Offensichtlich. Und deshalb, ich muss da wieder die Kurve kriegen und ich will nicht, dass der kippt.
Aber jetzt erzähl doch mal, mir hat jetzt jemand auf Instagram geschrieben, er hatte ja auch eine Frage zum Thema Sauerteig und hat mir geschrieben, er hat von dir Sauerteig. Also gibt es ja schon einen Ableger von Jürgen? Vielleicht könnt ihr von dem wieder was kriegen.
Es gibt schon mehrere Ableger und es gibt ja auch ein Backup. Also ich habe ja schon getrocknet. Ich habe schon getrocknet und habe ein Backup angelegt. Aber ich will trotzdem nicht, dass ich darauf zurückgreifen muss. Also es gibt 3 Ableger mittlerweile von Jürgen. Einer war ganz witzig. Also Fabi hat einen Sauerteig von mir gekriegt, Jürgen. Und dann sagt er, ich nenne meinen Christoph, weil mein Bruder heißt Jürgen und dein Bruder heißt Christoph.
Geil.
Das fand ich ganz witzig dann. Und von dem her gibt es mehrere Ableger. Es gibt 3 Ableger. Ich weiß allerdings nicht, wie gut es alle geht. Ich hoffe gut. Klar kann ich wieder was zurückholen, aber ich will natürlich, dass...
Man macht doch bei so Hundezüchter... Ja. Wenn die einen Wolf haben und dann werden die Welpe halt verkauft, sag ich mal, dann macht man doch, oder habe ich zumindest mal gehört, dann macht man so Treffen. Weißt du, dass dann die ganze Welt, die Geschwister quasi sich dann irgendwie mal einmal im Jahr treffen. Mach doch mal so ein Sauerteig-Treffen. So Familientreffen vom Jürgen.
Das wäre witzig.
Vielleicht fühlt er sich dann wieder besser.
Das wäre witzig. Ja, vielleicht hat er Sehnsucht nach seinen Kindern.
Also das, was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz wichtiges Thema Backup. Ja. Aber ich glaube, das nehmen wir mal für die nächste Folge.
Gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten.
Genau.
Also da müssen wir wirklich, glaube ich, mal wirklich in der nächsten Folge reingehen, weil da gibt es ja 5-6 Möglichkeiten, würde mir jetzt spontan einfallen, wie man wirklich einen Backup machen kann.
Genau.
Und von dem her müssen wir da reingehen. Ich habe noch ein Thema, was ich ganz gern sagen möchte und das fand ich nämlich ganz spannend und das fange ich jetzt an. Und zwar, wenn ich ihn auffrisch, dann habe ich ja tatsächlich einiges, was übrig bleibt von Jürgen. Und dann könnte man ja wegwerfen, was ich immer schade finde.
Ja.
Und jetzt hat Lutz Geisler gesagt vom Blitzblock, habe ich mal auf dem YouTube-Video gesehen, dass man das mit Wasser vermischen kann und zum Blumengießen verwenden.
Echt?
Ja. Und jetzt pass auf, weil da nämlich ja, das sind ja wahnsinnig geile Nährstoffe
drin. Geht deine Blume auch schlecht oder was?
Nein, aber ich glaube, dass es denen extrem viel besser geht, weil da sind ja nur gute Nährstoffe drin.
Okay, aber das ist auch Säure, deswegen. Mhm. Aber gut, ich bin kein Blumenfachmann.
Ich probiere es jetzt mal aus. Bei uns daheim ist Anne eher so diejenige, die für die Blume zuständig sind. Falls es denen nicht gut geht und der Haussäge schief hängt, liegt es vielleicht am Sauerteig, der da jetzt zugeführt wird. Ich versuche es einfach mal aus, aber eigentlich macht schon Sinn.
Berichte uns auf jeden Fall. Also es ist so, es gibt auch Rezepte für Sauerteigresteverwertung. Man muss das nicht wegschmeißen. Außer, wie gesagt, am Anfang, da muss man es einfach. Genau, also vielleicht zusammenfassend geschwind noch, oder?
Ja.
Wichtig, sauberes Gefäß. Relativ schmales und hohes Gefäß, aus Glas möglichst, nicht mit der Hand verrühren, sauberes Arbeiten. Immer Gummi drumherum machen, um die Volumenzunahme messen zu können. Und dann einfach mal an den Start gehen. Immer wieder auffrischen, 5-10 Auffrischungen auf jeden Fall. Und dann habt ihr euren eigenen Sauerteig. Und dann gehen wir in der nächsten Folge drauf ein, was ihr daraus machen könnt, wie ihr das Anschlussgut pflegen könnt, wie ihr es haltbar machen könnt. Wie ihr dann wirklich auch mal ein Sauerteigbrot ohne Backhefe backen könnt.
Ja, und ich denke, auf jeden Fall ist auch noch wichtig, wenn man sich das Thema vornimmt, dass man sich wirklich zuvor informiert. Also du hast hier jetzt noch aufgeschrieben, gutes Brotbackbuch Nummer 4 vom Lutz Geißler ist auf jeden Fall sehr gut zu dem Thema. Das ist wirklich großartig. Ich habe mich auch ausgiebig damit, ich habe mich 2 Wochen davor extrem damit beschäftigt mit dem Thema, bevor ich angefangen habe, ihn anzusetzen. Einfach habe mir Videos angeschaut, habe viel drüber gelesen und habe tatsächlich auch aus dem Buch ein paar Sachen rausgenommen, um mich da wirklich einzulesen. Und ich denke, das ist wirklich sinnvoll, sich vorher nochmal richtig zu informieren. Natürlich diese Folge 8-mal anhören, auf jeden Fall. Und dann anfangen.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Also das Brotbackbuch Nummer 4, genau, das ist sehr zu empfehlen, ist allerdings sehr viel Theorie. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, sondern unheimlich viel Wissen, wenn man jetzt noch gar keine Ahnung hat, vielleicht ein bisschen zu viel. Genau, wie der David sagt, sich ein bisschen damit beschäftigen, aber ja, ich glaube, also soll jetzt nicht abschreckend klingen, dass man jetzt 2 Wochen studieren muss, bevor man das anfängt. Mhm. Man kann auch anhand von dem, was mir jetzt einfach erzählt hat, und ich denke, wir packen da noch so eine Zusammenfassung in die Shownotes.
Auf jeden Fall, ja.
Einfach mal starten und vielleicht geht es am Anfang schief, aber die Erfahrungen muss man sammeln und.
Du, ich meine, mit 2 Wochen lang mich informiert, abends auf dem Sofa 5 Minuten mal ein bisschen.
Also,
es war jetzt so.
Er relativiert es schon wieder.
Dass ich da in der Bücherei gegangen bin, aber
nee, klar, ich wollte jetzt nur nicht, dass jemand jetzt erschreckt und denkt, dann fange ich lieber gar nicht an.
Nee, aber ich habe schon, wenn man es in Stunde zusammenfasst, mich davor 2 Stunden damit beschäftigt mit dem Thema. Also habe
viel gelesen
und eine Sache anguckt.
Sinnvoll, definitiv.
Ja, genau.
Schön.
Ja, dann würde ich sagen, wann kommt eigentlich unsere nächste Sauerteig-Folge?
Genau, also wenn ihr die Folge hört, ist Donnerstag und da bin ich gerade noch im Brotsommelier, am letzten Tag meines ersten Moduls. Mhm. Und dann haben wir eine Interviewfolge, sehr zu empfehlen, nächste Woche. Sebastian Deubel von die Brotpuriste, der ein oder andere kennt ihn vielleicht aus Funk und Fernsehen. Er hat eine mega interessante Geschichte im Gepäck.
Ja.
Auch zum Thema Sauerteig, aber nicht nur. Und dann, denke ich, können wir gleich die nächste Sauerteig-Folge anschließen.
Ja, denke ich auch. Ja.
Damit ihr dann auch quasi Unterstützung habt, wenn euer Sauerteig dann fertig ist und nicht die nächste Folge sucht.
Ja, was machen wir damit? Nee, finde ich gut. Dann machen wir es auf jeden Fall so, dass die übernächste Folge dann auf jeden Fall die 2. Sauerteig-Folge wird. Wie schon eingangs erwähnt, wir haben jetzt eine E-Mail-Adresse und zwar die info@nachtschicht-podcast.de. Da könnt ihr in Zukunft uns Fragen hinschicken. Wir werden sie dann in der großen FAQ-Folge zum Sauerteig beantworten und gebt uns auch da gerne Feedback oder Anregungen und Kommentare. Wir werden sie gerne, beziehungsweise Ingmar wird sie sehr gerne beantworten. Und in diesem Sinne würde ich sagen, hast du noch was zu sagen? Oder ich glaube, wir haben es, oder?
Nee.
Thema Sauerteig ist
ein Riesenthema. Ich muss es auch noch sagen, du hast schon gesagt.
Auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall berichten, wie es Jürgen geht.
Ja.
Jürgen wird jetzt gepflegt und gehegt. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Das wird mega, das Interview. Wir freuen uns, glaube ich, beide wie kleine Kinder an Weihnachten. Von dem her richtig gut. In diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.